Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Voll schön, hier bei euch zu sein. Mein Name ist Simon, das ist schon wieder 10 Jahre her, oder? War ich hier mal der Jugendpastor, ja? Und habe sehr gute Erinnerungen an hier. Freue mich immer, hier vorbeizuschauen. Genau, mittlerweile hat es mich nach Berlin verschlagen. Muss auch mal sein. Ich arbeite unter vernachlässigten und von Obdachlosigkeit bedrohten Jugendlichen, vor allem mit Leuten, die so am Alexanderplatz da rumhängen, mit einem Verein, der heißt Offbeat. Wir machen da eine offene und aufsuchende Jugendarbeit. Und bevor ich da nach Berlin gegangen bin, war ich schon einige Jahre vorher mal zu Besuch da. Die hat mich mal eingeladen. Und die haben immer an einem Mittwoch in einem Fastfood-Restaurant so ein, ja, es ist kein Gottesdienst, es ist mehr so, du kannst kommen, du kriegst ein paar Burger und dann gibt es eine Viertelstunde eine Message, währenddessen essen alle und dann, für alle, die gut mitgemacht haben, dann würfelt man noch um einen 30-Euro Kinogutschein und dann geht jeder wieder seiner Wege, sag ich mal, so zumindest für den Moment. Und da war ich mal vor ein paar Jahre vorher eben schon mal eingeladen. Und da musst du dir vorstellen, du sitzt da vor lauter übelst fertigen Jugendlichen. Manche obdachlos, viele haben irgendein Drogenproblem, viele aus der LGBTQ-Szene. Und ich habe da gepredigt und habe am Schluss einen Aufruf gemacht, wer will Jesus kennenlernen? Und dann war da so eine drogensüchtige Transfrau und die meldet sich so, ja. Und ich habe dann nochmal einen zweiten Aufruf gemacht und habe gesagt, okay, wer will Jesus so richtig nachfolgen? Und dieselbe Person meldet sich wieder. Und irgendwie hat mich das schon sehr bewegt, ja, und irgendwo sehr herausgefordert. Wie soll ich das jetzt einordnen? Ja, was machen wir jetzt mit einer Person, die so gar nicht in unser Bild passt, in das Raster passt irgendwo, ja. Und es gibt so eine Geschichte, wenn ich die lese, das erinnert mich immer so ein bisschen dran und ich will mit euch die heute mal ein bisschen anschauen. So, Jesus, er war zum Essen eingeladen bei einem wohlhabenden Mann, einem Pharisäer und es wird gutes Essen aufgetischt, alle liegen zu Tisch, also sprich, man saß nicht, sondern es war so ein niedriger Tisch und man hat die Füße so nach hinten rausgestreckt, lag da so zu Tisch. Und jetzt betritt da auf einmal eine Frau das Haus, keiner bemerkt sie. Und sie hat irgendwie mitbekommen, Jesus ist da zu Besuch. Und sie hat mit sich selber gerungen, die wusste, wenn ich da jetzt hingehe, die Leute, die werden mich verachten, die werden es überhaupt nicht feiern, wenn ich da auftauche. So sie war eine Prostituierte, eine ehrlose und anrüchige Frau, der im Grunde jeder aus dem Weg gegangen ist, der sie gesehen hat. Und für viele war sie nur Abschaum. Und ich sag mal so, ich glaube, das ist so ein bisschen zumindest, wie die Straßenkinder vom Alexanderplatz auch oft gesehen werden. Aber diese Frau, sie hatte so eine Sehnsucht danach, Jesus zu sehen. So eine unglaubliche Sehnsucht, ihn zu sehen und ihm ihre Liebe und ihre Verehrung irgendwo auszudrücken. Ja? Und so schmeißt sie alle Konventionen über Bord, jedes gute Benehmen schmeißt sie über Bord, überwindet alle gesellschaftlichen Schranken und tritt in dieses Haus ein. Ja? So, sie hat ein teures Parfüm dabei, hat das mit ihrem Verdienst gekauft, lange drauf gespart, gehütet, wie so ein Schatz. Aber jetzt will sie es Jesus schenken und ihn salben, so als so ein Zeichen der Verehrung, ja. Und als sie dann so vor ihm steht und ihn so vor sich sieht, da überkommen sie irgendwo die Emotionen, ja. So vor einigen Tagen hatte sie ihn das erste Mal so live gesehen, so gehört hatte sie mal von ihm, aber war nur so ein Gerücht eben. Und jetzt war sie ja gerade so da gestanden, sie war auf dem Weg zum Markt und stehen geblieben und hat ihm irgendwo mit wachsendem Interesse zugehört und zugeschaut. Und sie hört so, wie er, oder hat gehört gehabt, wie er so den Armen das Himmelreich versprochen hat. Ja, und sie wusste, ja, ich bin auch so eine Arme, ich bin auch so leer irgendwo. Und sie hat gehört, hey, ich bin gekommen, um Gefangene zu befreien. Und sie war auch so eine Gefangene. Auch so eine, die irgendwo von vielen Ketten gebunden war. Und sie hat gesehen, wie Jesus Menschen geheilt hat und wie er Sündern Vergebung zugesprochen hat. Und tief in ihrem Herzen hat sie irgendwo verstanden, hey, dieser Jesus, er kann auch mir die Schuld vergeben. Dieser Jesus verurteilt mich nicht, sondern der will mich annehmen. Der hat mich lieb. Ja, irgendwo dieser Jesus, der ist was ganz Besonderes. Und irgendwo musste sie ihn sehen, musste ihn berühren, musste ihre Sünden bei ihm abladen. Ja. Und jetzt steht sie in diesem Haus und plötzlich sitzt er da genau vor ihr, ganz nah zum Anfassen. Und vor Ergriffenheit beginnt sie zu weinen. Sie ist total bewegt, ihre Tränen fallen auf seine ausgestreckten Füße. Und kurzerhand nimmt sie ihre Haare, trocknet damit ungeschickt die Tränen ab, küsst seine Füße. Und dann greift sie in die Tasche und zieht eben ihre, so zitternd ihre Parfümflasche raus. Gießt sie ihm über seine Füße. So, besondere Situation, was tut Jesus? Ja, was tut Jesus? Okay, So, er schaut sie freundlich an und lässt irgendwo geschehen mit sich. Er lässt irgendwo mit sich machen. Er stößt sie nicht weg. Er beobachtet es irgendwo. So, was würdest du tun, wenn du mit einem Hauskreis in der Fußgängerzone unterwegs bist und plötzlich fällt dir eine augenscheinliche Prostituierte im Minirock, nur ein BH und stark geschminkt um den Hals, küsst dich überschwänglich und zieht dann noch den BH aus, um damit den Lippenstift von der Backe zu wischen. Ja? Ich sag mal, wäre unangenehm. Ja, oder? Also, die anscheinend nicht, also mir schon, ja. Wäre unangenehm, ja. Dein Hauskreis wäre auch etwas irritiert, schätze ich mal, ja. Und so ist der Pharisäer auch irgendwo irritiert, ja. Diese Sünderin, die so eine Frau, die, mit der haben wir eigentlich nichts zu tun, ja, die benimmt sich total unsittlich, die hat keinen Anstand, allein, dass sie die Haare offen trägt und dann auch noch da, den damit, das da, also ihn damit irgendwo da trocken wischt, das ist ein No-Go. Ja, so offene Haare sind ein Kennzeichen gewesen für eine unsittliche Frau. Und dieser Pharisäer, der denkt sich, hey, wie kann Jesus sich das bieten lassen? Checkt der nicht, was das für eine Frau ist? Das checkt doch jeder, ja. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte. Sagt er, zwei Männer hatten Schulden bei einem reichen Mann. Der eine hatte, ich übersetze es mal, hatte 50.000 Euro Schulden, der andere 5.000 Euro. Keiner von beiden konnte seine Schulden bezahlen. Und dann war dieser Reiche, vor dem diese beiden Schuldner eben stehen irgendwo, und der ist gnädig und der erlässt ihnen beiden diese Schuld. Und dann fragt er diesen Pharisäer, wer ist dem Reichen jetzt dankbarer? Der mit 50.000 Euro Schulden erlass oder der mit 5.000? Und der Pharisäer, der sagt, ja natürlich, der dem mehr erlassen wurde, ist ja klar, ja, ist ja logisch. Und dann sagt Jesus ihm, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ja, wenn man sich so die Gepflogenheiten der damaligen Zeit anschaut, der Pharisäer hätte die Füße von Jesus nicht waschen müssen. Ja, das war die Aufgabe von irgendwelchen Sklaven, die man hatte. Aber er hätte ihm zumindest eine Schüssel geben können, damit er sich selber die Füße waschen kann. Das wäre ein Zeichen liebevoller Fürsorge gewesen. Ja. Der Pharisäer hätte ihm keinen Kuss geben müssen, aber es wäre ein Zeichen der Verbundenheit gewesen. Ja. Die Christen später hatten den Brüderkuss. Ja. Der hätte auch nicht seinen Kopf salben müssen, aber es wäre irgendwo ein Zeichen der Achtung und Ehrerbietung gewesen. Ja. Also er hätte das alles nicht machen müssen. Der Pharisäer hat das Nötige oder das Nötigste getan. Er hat Jesus eingeladen, schon mal gut, ja. Er hat ihm im Essen aufgetischt, hat sich irgendwo in ihn investiert. Aber diese Ehre, wie sie ihm eigentlich gebührt, mit allem, was dazugehört, die hat er ihm irgendwie nicht gegeben. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, auch als Christen sind wir schnell in der Gefahr, uns auch so zu verhalten, ja. Das geht ganz schnell, dass man irgendwo da in diese Schiene reinrutscht, dass man irgendwo nur noch das Nötigste tut, ja. Man macht regelmäßig noch seine stille Zeit, man gibt seinen Zehnten, man investiert sich so weit ins Reich Gottes, wie es einem selber jetzt nicht zu arg wehtut, sag ich mal, ja. Aber diese überschwängliche, unkonventionelle, verrückte, diese verrückten Taten, die sind dann doch manchmal eher Mangelware, ja. Aber ganz anders diese Frau. Sie wäscht seine Füße mit ihren Tränen. Ich habe schon gesagt, das ist Sklavenarbeit eigentlich. Also sie demütigt sich damit, ja. Sie zeigt, hey, ich komme als wie so ein Sklave zu dir. Ich komme niedrig zu dir. Sie trocknet sie mit ihren entblößten Haaren. Also wirft irgendwo alle Gepflogenheiten über Bord. Gibt sich echt die Blöße, ja. Sie küsst die Füße unaufhörlich, das zeigt so ihre dankbare Liebe. Ja. Sie salbt seine Füße mit diesem teuren Öl, macht ihn groß, opfert alles für ihn. Und den Grund dafür beantwortet Jesus dann direkt. Er sagt diesem Pharisäer, sagt er, ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. So, lass mich mal zwei Punkte nennen, die mir hier wichtig geworden sind. Das erste ist, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, sich immer wieder klar zu machen, wie viel einem vergeben wurde. Ja. Schau mal, das Vaterunser, das ist so ein Gebet für den Alltag. Da heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist nicht was, was du einmal an Weihnachten betest oder so, sondern das ist irgendwo was, wo du bekennst ja immer wieder neu, ich habe da Dinge in meinem Leben und ich will sie diesem Gott hinlegen. Ich komme als jemand, der irgendwo im Minus ist erstmal. Ja. Aber das ist ein Gott, der das Minus ins Plus verwandeln will. Ja. Aber trotzdem, ich komme und ich erkenne erstmal, mach mir das bewusst irgendwo, ja, ich bin ein Sünder. Weil nur wem viel vergeben wurde, der hat viel Liebe zu Jesus. Und weißt du, wenn du in die Kirchengeschichte schaust, dann merkst du ganz schnell, alle prägenden Persönlichkeiten, Luther, Augustinus, Wesley, kannst du alle nehmen, die hatten alle irgendwo so ihr dramatisches Bußerlebnis. Ja? Und das hat irgendwo ihr Leben geprägt. Und das hat sie immer wieder neu, da haben sie sich immer wieder dran zurückerinnert, und das hat sie immer wieder neu in Demut geführt, in Leidenschaft geführt, fokussiert. Aber das war der Startschuss, dieses dramatische Bußerlebnis, bevor sie on fire waren für Jesus. John Newton war so ein Kapitän von einem Sklavenschiff ursprünglich mal, bevor er da auch Buße getan hat und sich ganz stark gegen die Sklaverei gewendet hat. Aber dieser John Newton, der wurde dann auch ein sehr wichtiger Evangelikaler in England, der hat gesagt, es gibt zwei Dinge, an die ich mich immer erinnere. Es gibt zwei Dinge, an die ich mich immer erinnere. Dass ich ein großer Sünder bin und dass Christus ein großer Retter ist. Das sind die zwei Sachen. Dass ich ein großer Sünder bin, dass Christus ein großer Retter ist. Ich kann dir sagen, wenn du dich an diese zwei Sachen immer erinnerst, dann bist du auf einem sehr guten Weg. Wenn dir das vor Augen steht, ja, wenn du dir das behältst, ja, dann bist du auf einem sehr guten Weg. Weißt du, es ist ja nicht so, als ob bei diesem Pharisäer wenig vergeben werden musste. So ist es ja nicht. Ja. Er hat es nur nicht so wahrgenommen wie die Sünderin. Versteht ihr, augenscheinlich musste ihm nicht so viel vergeben werden. Aber weißt du, ich sag mal so, in der 9. Klasse hatte ich 5 Fünfen und eine 6. Bin durchgefallen, logischerweise, ja. So, weißt du, kann dir eins aus Erfahrung sagen. Ob du eine minus 5 oder eine 6 hast, ist am Schluss egal. Ist beides durchgefallen. Versteht ihr, was ich sagen will? Weißt du, am Schluss ist, ob du jetzt der größte Sünder oder der allergrößte Sünder bist oder normaler, das ist am Schluss egal. Du stehst vor diesem Gott mit Minus da, weißt du? Und irgendwie ist diesem Pharisäer das nicht so klar gewesen. Und weißt du, ich mag ja auch bei mir selber, aber ich mag auch bei uns Christen, das ist oft so eine Sache, gell, wenn man lange im Glauben ist oder wenn man auch in Gemeinde aufgewachsen ist und so weiter, das geht einem ganz schnell verloren, dass man irgendwo noch dieses Bewusstsein dafür hat, dieses Empfinden, dieses Wissen, dieser Gott musste mir Großes vergeben, ja? Als Jungbekehrter, da weiß man noch sehr genau, wo Jesus einen rausgeholt hat. Und da steht einem diese Schuld noch so lebhaft vor Augen. Man ist so dankbar und so voller, wow, ja. Voller Leidenschaft, voller Feuer, weil man irgendwie das noch so präsent hat. Es geht mir auch nicht darum, dass wir uns dauernd an die Fehler von vorgestern erinnern müssen. Ja, darum geht es mir jetzt nicht. Ja, also mir geht es vielmehr darum, dass wir uns behalten und neu bewusst machen, dass Jesus für mich sterben musste. Dass es ein riesiges Geschenk ist, dass ich diesem Jesus angehören darf. Dass ich ohne Jesus wirklich verloren wäre. Weißt du, wer sich das immer wieder klar macht, der wird nicht depressiv oder hat am Schluss wenig Selbstvertrauen, sondern genau das Gegenteil. Er wird die Freude in Gott finden. Er wird dankbar sein. Er wird Begeisterung für Gott haben. Das ist, was ich meine. Ich glaube oft, diese Gesellschaft denkt oft, das wäre ein großer Nachteil, wenn man sich diese Sachen klar macht. Aber weißt du, wenn du weißt, ich bin ein Sünder und das irgendwo auch so deinen Haken dran machen kannst und dann weißt, aus mir heraus kommt eh nichts, alles kommt von Gott, dann macht dich das frei. Es knechtet dich nicht, das macht dich frei. Und deshalb ist es so wichtig, sich immer wieder klarzumachen, wie viel einem vergeben wurde. Das ist die eine Sache, die ich da so ein bisschen rausziehe. Die zweite Sache ist, echte Liebe erkennt man an überschwänglichen Taten. Echte Liebe erkennt man an überschwänglichen Taten. Denk mal an so einen Verliebten, ja? Der macht verrückte Sachen. Der folgt der nach Thailand ausgewanderten Freundin zu Fuß, durchquert dabei gefährliche Länder, opfert ein Jahr seiner Jugend, ja. Manche wissen, wovon ich rede, andere nicht, ja. Ich habe gehört, hier gibt es so jemanden, der sowas mal getan hat, ja. So ein Verliebter, der kauft den teuersten Blumenstrauß, nach ein paar Tagen ist das Ding wieder verwelkt, also rein BWL-mäßig, gell, würde man sagen, fail, ja, kein gutes Geschäft, tu es nicht, ja. Als ein anderes Mal eine Frau zu Jesus kommt, auch mit einem teuren Parfüm, ähnliche Situation, da sagen die Jünger zu Jesus, was soll diese Verschwendung? Ja? Was soll diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Wow, verblüffend modern. Applaus von den Linken, ja, so. Soziale Gerechtigkeit über alles, super, ja. So muss es laufen. Jesus, sorry, du hast falsch. Die haben recht, die Jungs, ja, oder? Also, Liebe ist verschwenderisch und kennt kein Maß. Und wenn sie nicht verschwenderisch ist, dann ist es keine Liebe. Kannst du mal versuchen, deiner Frau am Valentinstag nur den allerkleinsten Strauß von Aldi zu schenken, mit der Begründung, ich will den Rest lieber an SOS Kinderdörfer spenden. Und dann fragst du sie mal, ob der Liebesbeweis angekommen ist, ja. Weißt du, natürlich ist es gut an SOS Kinderdörfer. Ihr versteht, was ich meine. Das ist, ja, jein, weiß auch nicht. Echte Liebe zu Jesus erkennt man an überschwänglichen Taten. Weißt du, sowas, dass du Jesus übertrieben feierst, dass du viel über ihn nachdenkst, viel über ihn redest, seine Nähe, seine Gegenwart suchst, dass du am liebsten alles opfern würdest, ja, um ihm zu folgen, dass du auf deinen Ruf pfeifst, dass du verrückte Dinge tust für Jesus. Echte Liebe zu Jesus erkennt man an überschwänglichen Taten. Und es kommt meine Frage an dich und an mich, wo stehen wir? Ja, sind wir eher dieser Gastgeber, der irgendwo reserviert ist, immer schön Haltung bewahren, klar, schon sich investieren, aber auch einfach ein gesundes Maß finden, ja, jetzt nicht irgendwie übertreiben? Oder sind wir wie diese Sünderin, die irgendwo so eine riesige Sehnsucht hat, Jesus zu ehren und die da auf manche gesellschaftlichen Dinge auch pfeift? Sind wir eher wie dieser Gastgeber, dem irgendwo nicht so ganz klar zu sein scheint, dass ihm viel vergeben werden musste? Oder sind wir wie diese Sünderin, wo du einfach machst, das Ganze steht ihr irgendwo lebhaft vor Augen und aus Dankbarkeit zu diesem Jesus gibt sie alles hin? Ich glaube, Gott sehnt sich weniger nach einem fehlerlosen Christsein, ja, als vielmehr nach einer echten leidenschaftlichen Hingabe. Gott sehnt sich weniger nachdem das alles perfekt irgendwo aussieht und ja, sondern er wünscht sich Menschen, die irgendwo alles reingeben. Und wenn sie dabei Fehler machen, dann machen sie dabei Fehler. Aber sie sind einfach on fire. So, wir hatten vor kurzem bei Offbeat unsere Weihnachtsfeier. Und du musst dir vorstellen, da sitzen jetzt so die ganzen Jugendamtsschrecks vor dir, ja. So die Berlin, die dafür sorgen, dass Bayern Berlin noch mehr im Länderfinanzausgleich noch mehr Geld überweisen muss, ja. So, die sitzen dann alle vor dir. Und da ist so der eine zum Beispiel, der geht von Therapie zu Therapie, fliegt aus jeder Wohngruppe, sitzt dann wieder auf der Straße, kommt irgendwie bei Freunden wieder unter, dann sitzt er wieder auf der Straße, ja. Und da ist der andere, der hat vor kurzem ein bisschen zu viel Alkohol getrunken gehabt. Dann kam ein Feuerwehrmann und wollte dem ja helfen. Dachte, komm, den Typen nehme ich jetzt einfach mal mit. Das hat er aber nicht so ganz eingesehen und hat ihn dann verprügelt daraufhin. Kam dann auch in der Bild-Zeitung, gibt es einen großen Artikel von ihm, ja, als Stehauf-Männchen wird er da betitelt. Ja, und dann sitzen diese Leute da vor dir und bei der Predigt wird dann gefragt, am Schluss, ja, da hat jemand gepredigt und am Schluss wurde gefragt, hey, was willst du Jesus sagen? Du hast so einen Zettel vor dir, jeder hatte so einen Zettel, wo er was draufschreiben konnte, wenn er wollte, ja, was willst du Jesus sagen? Anonym haben sie dann Sachen aufgeschrieben, haben sie dann so ans Kreuz hingehängt. Ich habe mir die Sachen ein bisschen angeschaut, ja, da kamen so ganz unterschiedliche Sachen zusammen. Da sind dann so Sachen wie zum Beispiel, eine Person schreibt, wieso kann ich nicht endlich glücklich sein? Wieso kann ich nicht endlich glücklich sein? Oder jemand anders hat geschrieben, warum muss ich meine Familie ertragen? Ja, also das sind, ich sag mal, das sind ehrliche, gute Fragen. Du merkst irgendwo diesen Schmerz, die diese Jugendlichen irgendwo in sich haben, der kommt da so raus, ja. Zwei Antworten haben mich besonders bewegt. Die eine war ganz simpel, da hat jemand geschrieben, vergib mir Gott für meine Sünden, rette mich. Vergib mir Gott für meine Sünden, rette mich. So simpel und doch so stark irgendwo, ja. Und jemand anders, der hat ein bisschen einen auf Poet gemacht, hat geschrieben, danke Jesus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du immer einen Plan für uns hast. Danke, dass du mir jeher die Kraft gibst, jeden einzelnen Tag zu bestehen, um meine Ziele zu verfolgen und an mir selbst zu wachsen. Danke, dass du immer neue Türen für mich öffnest. Danke, dass du für jeden Menschen deine Arme aufhältst, der sich in deine Arme fallen lassen will. Weißt du, ich meine, wenn du irgendwo weißt, wenn du irgendwie so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, wer es geschrieben hat, ja, aber wenn du so den Hintergrund hast von denen und du kannst das ein bisschen ausmalen, dass das Leben, dass ihr Leben viele Herausforderungen mit sich bringt, die man normalerweise vielleicht als in einem anderen Alter hat oder gar nicht hat, ja, als, sag ich mal, normaler Teil dieser Gesellschaft, dann muss ich sagen, das finde ich sehr, sehr stark. Und diese Dankbarkeit, die da rauskommt, ja, hey, die wünsche ich mir für mein Leben. Diese Dankbarkeit zu diesem Gott, weil da irgendjemand irgendwo verstanden hat, diese elementaren Dinge verstanden hat. Hey, Jesus hat für meine Schuld bezahlt. Jesus hat mir irgendwo immer das gegeben, was ich gebraucht habe. Auch wenn mein Leben nicht immer leicht war. Und ich glaube, das ist die Dankbarkeit, die schlussendlich früher oder später zu einer Hingabe führt, nach der sich Jesus sehnt. Ja? Kann das sein? Ich glaube, das ist die Dankbarkeit, die eigentlich dahin führt, zu dieser Hingabe, nach der sich Jesus wirklich sehnt. Und ich glaube, am Schluss diese Nachfolge, dass wir Jesus nachfolgen, weißt du, da gibt es viele gute Gründe, aber ein ganz wichtiger Grund ist einfach diese Dankbarkeit aus dem heraus, was Jesus für dich und mich getan hat. Ja? Diese Dankbarkeit, Jesus hat alles für mich gegeben und der hat mich lieb und der nimmt mich an und der versteht mich und der ist für mich da. Und in diesem Sinne will ich uns echt ermutigen, dass wir dankbar in dieses neue Jahr starten. Dass wir einerseits zurückschauen und uns erinnern, was Gott uns vergeben hat, was Gott alles für uns in unserem Leben getan hat. Und dass wir andererseits nach vorne gehen mit einer überschwänglichen Liebe für Jesus, die aus dem heraus resultiert, ja, die aus dem heraus kommt. Amen. Ich lade uns ein, dass wir mal die Augen schließen. Ich will für uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns kennst, dass jeder Einzelne von uns dir wichtig ist, Herr. Und du siehst diejenigen unter uns, die sich vielleicht auch mal so fühlen, wie diese Frau, die irgendwo kommt und ja, sich irgendwo schwer tut zu kommen und trotzdem kommt. Und ich will beten, Herr, dass du jeden Einzelnen unter uns segnest, der sich irgendwo ausgeschlossen fühlt oder am Rand irgendwo fühlt. Dass wir merken, dass du uns annimmst, dass du einen anderen Blick auf unser Leben hast, dass wir dir wichtig sind, Herr. Helf uns, dass wir wirklich, ja, immer mehr so werden wie diese Frau. Oder immer wieder aufs Neue so werden, dass wir immer wieder aufs Neue verstehen, was du für uns getan hast. Wir beten für diejenigen unter uns, die wirklich mit äußerlichen Herausforderungen zu kämpfen haben, wo es nicht genau klar ist, wie geht's weiter, wo vielleicht nicht viel Grund auf dem Außenblick für Dankbarkeit ist. Ich will dich bitten, dass du eingreifst, Herr, dass du dich zeigst als der große Gott und König. Und Jesus, ich will beten für uns, die wir vielleicht ja schon sehr lange dabei sind und wo es irgendwo, wo wir vielleicht mal wieder in der Gefahr stehen, dass uns das Ganze nicht mehr so klar ist, dass wir irgendwo uns ausruhen auf Dingen, dass wir irgendwo satt sind, Herr. Ich will beten, schenk uns neuen Hunger, schenk uns neue Sehnsucht, schenk uns neue Freude an dir, Begeisterung an dir, dass wir bereit sind, irgendwo alles zu geben, damit du groß gemacht wirst und damit du verherrlicht wirst. Ich danke dir auch, dass du unsere Bemühungen siehst, Herr Jesus, dass du das Parfüm dieser Frau, dass du es nicht verachtest, sondern dass es dir wichtig ist. Und du siehst, wo wir die kleinen Dinge getan haben, die vielleicht nicht offensichtlich immer gleich sind. Und danke, dass sie dir trotzdem wichtig sind, dass sie vor dir Wert haben, Herr. Segne diese Gemeinde, Herr. Geh du mit dieser Gemeinde voran. Lass sie ein Segen sein. hier in Laupheim und weit darüber hinaus. Danke dafür. Amen.